RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Das RBB 24 Inforadio Forum kommt heute aus der tiefsten Provinz. Und das dürfen Sie gerne wörtlich nehmen, denn tiefste Provinz, so heißt ein kleines Theater, in dem wir heute sind, in Kremmen im Landkreis Oberhavel, nördlich von Berlin. Bei der Wahl vor einer Woche haben in Kremmen mehr als 30% für die AfD gestimmt. Bei der Jugend wird es noch größer gewesen sein, denn insgesamt in Brandenburg haben die jungen Leute ja noch stärker für die AfD abgestimmt als die Älteren. Uns geht es heute nicht darum, das zu werten. Es geht darum, herauszufinden, was bewegt eigentlich die Jugend. Warum wählt sie so, wie sie wählt? Welche Themen sind für sie wichtig? Und das möchte ich herausfinden mit vier jungen Leuten, die sich alle vier parteipolitisch engagieren. Neben mir sitzt Annabelle von der Linkspartei, hier auch aus der Gegend, aus dem Landkreis Oberhavel. Neben ihr Eddie von der SPD, bei den Jusos aktiv. Christopher von der AfD ist nicht aus Kremmen, sondern aus Reinickendorf, lebt aber ganz viel in Kremmen, weil hier seine Freundin lebt, wenn ich das sagen darf.
Genau.
Und schließlich Charlotte von der CDU, bei der Jungen Union, auch bei der Schülerunion hier aktiv. Wir haben uns geeinigt, dass wir bei den Vornamen bleiben, auch um sie so ein bisschen zu schützen vor diesen, ja, heutzutage dem einen oder anderen Shitstorm, der ja gerne mal über einen kommt. Ja, steigen wir ein. Lange Zeit haben sich junge Leute für Politik nicht interessiert. Zurzeit scheint das anders zu sein. Was war denn bei Ihnen der Auslöser zu sagen, ich gehe nicht nur wählen, ich gehe sogar in eine Jugendorganisation der Partei?
Also tatsächlich, ich bin 2005er Jahrgang. Ich kenne nur Angela Merkel davor. Und der ausschlaggebende Punkt war, dass Angela Merkel keine Politik mehr gemacht hat tatsächlich. Ich habe mich dann beschäftigt, was so abgeht in der politischen Landschaft. Und unter Angela Merkel war immer so, alles in Ordnung. Sie hat alles im Griff und auf einmal komplette Katastrophe. Wir haben Corona-Pandemie, wir haben Kriege, Krisen, noch nie vorher da gewesen. Und da habe ich für mich selbst entschieden, wenn ich eine Zukunft für mich selbst sehen möchte oder auch haben möchte, muss ich jetzt aktiv werden.
War dann gleich klar, dass es die Linke ist, oder?
Ja, einfach von meinen moralischen Überzeugungen her.
Und wie war das bei Ihnen, Eddie?
Ja, also bei mir war es eigentlich so, ich bin von 2008 geboren, ich kenne auch nur Angela Merkel, aber bei mir lag es jetzt nicht zwingend an ihr, sondern einfach nur, weil ich von vielen aus meinem Umkreis auch gehört habe, wie unzufrieden sie denn mit der Politik jetzt sind. Und am Anfang habe ich immer gesagt, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht wirklich beurteilen. Dann habe ich mich ein bisschen mehr informiert und bin auch irgendwie in eine Schülervertretung reingerutscht. Ich bin in der Kreisschülervertretung, Landesschülervertretung, jetzt irgendwie auch auf Bundesebene. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Es kam einfach so irgendwie, natürlich auch, weil es mir Spaß macht. Und dann, da ging das ganze Politikthema noch mal ernst dazu. Und dann habe ich mich irgendwann mal weiter informiert und war so, ja, ich will nicht immer nur meckern, ich will auch mal was machen. Und dann habe ich mich ein bisschen weiter über die Parteien informiert. Und da war halt bei der SPD klar, ja, die vertreten am meisten meine Werte. Und da würde ich gern mithelfen und mitmachen.
Wenn Annabelle sagt, als ich mit Politik angefangen habe, da war alles Merkel, dann gilt das ja für Sie, Charlotte, auch. Aber Sie haben genau den umgekehrten Schluss draus gezogen. Sie haben gesagt, ich engagiere mich für die Junge Union.
Ja, genau. Also ich bin der Meinung, wenn ich was ändern möchte, dann muss ich selber rankommen und nicht warten, bis andere das machen, sondern was ich will, das möchte ich ja dann auch umsetzen und das möchte ich dann später auch haben. Heißt, ich muss mich dafür einsetzen, für das, was ich möchte. Und dann hat mich, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube vor 2 Jahren, hat mich eine Freundin, die kannte ich aus der Grundschule noch, hat mich dann angesprochen, ob ich denn mich bei der Jungen Union nicht mit beteiligen möchte. Und dann meinte ich, ja, hört sich eigentlich ganz interessant an, weil ich mich eben für Politik auch mit interessiere. Und dann habe ich da mich so ein bisschen mit reingehört und dann kam eben gerade das Thema Bildung mit, Bildungssystem mit rein. Und das ist halt für mich so ein Punkt, was für mich sehr wichtig ist, da ich gerade Schülerin bin und miterlebe, wie das Bildungssystem auf uns Schüler wirkt. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich auch was ändern möchte. Und dadurch bin ich dann eben damit reingekommen.
Und bei Christopher, da ist es insofern interessant, als dass, also früher hat man immer gesagt, die jungen Leute, die wählen links, ne? Heutzutage scheinen sich doch recht viele junge Leute für die AfD zu entscheiden. Wie kam das bei Ihnen?
Also bei mir kam das, ich war schon immer politisch erzogen, kommt vielleicht auch familiär bedingt. Mein Vater war bereits schon in den 90er Jahren für die CDU damals noch aktiv. und trat dann aber auch, als die AfD auftauchte, damals schon in die AfD ein. Und dann habe ich ihm mal geholfen technisch. Mein Vater ist bei 58, da sagt er, die Jugend soll mal helfen. Und habe dann gesehen, dass das, was immer schon von Anfang an berichtet wurde, gar nicht unbedingt so war. Ich kam dahin, habe gesehen, das sind ja Leute, die haben genauso eine Moralvorstellung wie ich. Und als dann noch 2015 dann es anfing, dass Merkel damals ihre Politik, ihren politischen Kurs komplett gedreht hat, habe ich gesagt, ja, das kann es ja irgendwie nicht sein. Ich bin konservativ, aber ich gehöre jetzt auf jeden Fall nicht mehr dem CDU-Lager an. Und habe dann gesagt, na, dann ist es wahrscheinlich die AfD. Habe mir es lange Zeit angeguckt und habe darin meine politische Heimat gefunden. Bin über die Entscheidung glücklich und scheinbar war ich ja sozusagen ein Trendsetter damals schon, wo jetzt viele Leute wahrscheinlich auch aus denselben Gründen sehen und sagen, sie wollen eine echte konservative Partei.
Darüber können wir später noch ein bisschen reden, aber was haben Ihre Freunde damals gesagt, als Sie eingetreten sind?
Oh, das war schwierig. Da können wir später auch noch mal zu kommen, wie das so ist, wenn man im Freundeskreis sich outet, in Anführungszeichen, in der AfD zu sein. War schwierig. Da haben viele Abstand genommen, haben viele auch sehr viele Vorurteile direkt gehabt. Es hat sich aber eben auch jetzt genau parallel zum Wandel, dass eben mehr Jugendliche AfD wählen, dann jetzt auch gedreht. Und da haben sich Freundschaften dann wieder neu gebildet, wo dann gesagt wurde, ja, wir haben dir Unrecht getan. Wir waren wahrscheinlich voreilig mit unseren Schlüssen.
Mhm. Haben Ihre Freunde auch alle Verständnis dann gehabt oder sind auch welche weggelaufen? Schreiend?
Nö, also bei mir war das Umfeld eigentlich relativ offen. Ich habe so ein paar Freunde, die auch mehr auf der AfD-Seite sind, aber die sagen sich eigentlich nur so, solange wir gut diskutieren können, solange wir unsere Meinung akzeptieren, du hast halt eine andere Meinung als ich, aber wenn jeder die gleiche Meinung hätte, wäre es ja langweilig, ne?
Das ist natürlich in einer kleinen Stadt wie Krem fast auch zwingend, weil wenn man sich da dann komplett aus dem Weg geht, das ist vielleicht gar nicht so einfach.
Ja, also ich komme ja nicht aus Krem, ich komme aus einem noch kleineren Dorf, Legebruch. Das ist jetzt so, glaube ich, 15, 20 Kilometer von hier entfernt. Ja, das ist noch mal ein bisschen familiärer. Da muss man auch miteinander klarkommen, wenn man noch überhaupt soziale Kontakte haben möchte.
Nun haben wir eine Wahl, bei der bei der Jugend der Anteil der AfD eindeutig am höchsten hier war in Brandenburg. Dazu kommt noch ein relativ hoher BSW-Anteil, also Bündnis Sarah Wagenknecht. Und was man da, glaube ich, rauslesen kann, ist, dass auch die jungen Leute unzufrieden sind mit irgendwas. Man wählt ja nicht die Opposition und man wählt ja nicht die, sag ich mal, etwas radikalere Opposition, wenn man nicht mit etwas sehr, sehr unzufrieden ist. So auch aus den Gesprächen, die Sie mit Ihren Freunden haben, was macht denn junge Leute so unzufrieden?
Also bei mir ist es eigentlich immer viel, dass die einfach immer nur alle sich nicht wirklich informieren. Die gucken nur auf TikTok und gucken nur bei Insta. Da reichen meistens 3, 4 TikToks, 2, 4 Insta-Stories, damit die sagen, ja, Mensch, das ist alles scheiße. Und ohne sich wirklich mal zu informieren und nicht wirklich nachzugucken, ob das wirklich alles stimmt. Die lesen eine Überschrift und sagen, ja, Mensch, das ist doch super. Obwohl im Artikel was komplett anderes steht, aber die sehen halt nur das Äußerliche von dem Ganzen. Und die wissen eigentlich gar nicht, wie, was jetzt zum Beispiel auch jetzt in der Regierung zum Beispiel so alles los ist und was die eigentlich auch alles für gute Sachen zum Beispiel gemacht haben. Oder nicht ganz so schlechte Sachen.
Wenn Sie auf Ihre Freunde zugehen und sagen, ey, die haben doch was Gutes gemacht, was sagen die dann?
Ja, nee, immer nur diese ganze Gender-Scheiße hier, die versteifen sich alle nur auf so zwei Themen. Es ist entweder ist es das Gendern oder es ist die Migrationspolitik. Mhm. Und das sind für die beiden, bei den meisten ist es mehr die Migrationspolitik, wo die meisten sagen, ja, nee, wir können doch nicht für alle anderen hier Geld ausgeben und für uns gar nicht. Und ja, deswegen stoßen sie halt auf positives Feedback bei der AfD vor allem.
Was spürt man denn in Legebruch oder in Krem so viel vom Gendern und von der Migrationspolitik?
Eigentlich nicht so wirklich.
Eigentlich kaum. Also dadurch, dass Brandenburg wirklich einen sehr, sehr geringen Migrationsanteil hat. Ich glaube, ich habe letztens irgendwas von 7,5% in ganz Brandenburg gelesen. Ist das schon eigentlich gar nicht sichtbar hier bei uns.
Wobei ich glaube, da ist eben auch einer der Punkte, warum es da zu diesem Verschiebung gab. Viele auf dem Land, auf dem Dorf sagen sich halt, über was diskutieren die da in Berlin? Das betrifft uns gar nicht, aber es nimmt eigentlich den kompletten politischen Raum ein. Und es wird gar nicht geguckt, was passiert denn eigentlich wirklich in der Realität. Es leben nicht alle Deutschen in Großstädten. Es leben vor allem nicht alle in Berlin. Berlin ist eine sehr eigene Stadt. Und ich glaube, dass das bei vielen Frust ausgelöst hat und die gesagt haben, sie wollen was ändern.
Wenn ich da hinzufügen darf, gerade die Jugendlichen sind auf kleineren Dörfern, gerade in der Corona-Pandemie, extrem zurückgefallen. Also die ersten, die sozusagen vergessen wurden in der Pandemie, waren die Jugendlichen. Und davon haben sich, glaube ich, viele noch nicht so wieder richtig erholt. Und das ist das, was junge Menschen oft fühlen. Sie fühlen sich vergessen von der großen Politik Und wenn wir jetzt gerade auf die Landtagswahlen gucken, hatten wir wieder nur diese großen Bundesthemen eigentlich auch in der Landtagspolitik. Krieg in der Ukraine, worauf eigentlich das Land gar keinen Einfluss nehmen kann. Und wir reden nicht über Bildungssysteme, wie können wir unser Schulsystem stärken. Wir haben einen Lehrermangel an unseren Schulen. Die Schulen sind marode. Also die jungen Leute, da wird kein Fokus drauf gesetzt.
Aber sind die meisten Ihrer Freunde so reflektiert, dass sie sehr genau hingucken und sagen, also nehmen wir mal Lehrermangel, jetzt schaue ich mal, was bietet mir die SPD, was bietet mir die CDU, was bietet mir die AfD und dann vergleiche ich, was da für mich das Beste ist. Läuft das so?
Also tatsächlich eher nicht so. Ich muss auch sagen, dass, also Eddie und ich haben ja schon auch ein bisschen den ähnlichen Freundeskreis, gerade aus der Schule, und dass da unsere Freunde jetzt nicht wirklich auch so politisch aktiv sind wie wir beide und dann sich halt auch nicht so die Wahlprogramme zum Beispiel angucken, so wie Eddie meinte, eben in Social-Media-Bereichen sich das eben die Videos sozusagen auf TikTok auf ihrer For You haben und dann hören, das ist ja, entspricht ja so ein bisschen meiner Meinung, entspricht meiner Meinung, jetzt dieser eine Punkt, wähle ich dann. Oder gucken sich dann noch ein, zwei andere Videos an und dann sind sie der gleichen Meinung. Und das ist halt, also vergleichen tun, finde ich, glaube ich, auch selten Leute, weil das ist ja so, man hat eine Meinung. Und dann guckt zum Beispiel, ich bin auch so, dass ich mir nicht jetzt von allen Parteien die Wahlprogramme angucke, sondern von den Parteien, wo es mich vielleicht interessiert und gerade eben von der CDU, gucke ich mir dann das Wahlprogramm an und vergleiche das auch nicht, weil es halt auch tatsächlich sehr, glaube ich, auch ein bisschen mehr zeitintensiv ist. Und dann denkt man sich so, ja, dafür habe ich keine Zeit. Was ja auch das Problem ist. So ein
bisschen. Heißt das denn, dass wenn man jetzt nur ein gut genug TikTok-Video macht und da drin verspricht, keine Ahnung, in jeder Gemeinde gibt es künftig einen Jugendclub, dann habe ich schon die Wahl gewonnen?
Ich glaube, also so nicht, aber es wird ja gerade auf TikTok dann die Wahlprogramme von den ganzen Parteien genannt und dann wird es halt zum Beispiel, oder auch die Leute der, sag ich mal, Jung Union oder der AfD, die machen dann TikTok-Videos oder Instagram-Stories und dann erzählen die halt, ja, kommt in meine Partei, wählt meine Partei, weil wir machen das und das. Und das ist dann, ja, die umschreiben das halt toll, wie man das macht, wenn man Leute anwerben möchte. Das ist ja eigentlich ganz normal. Und so kommt dann halt, dass man auf TikTok, ja, glaubt das dann halt jeder sozusagen.
Wenn man TikTok nicht kennt, ist das manchmal vielleicht schwer zu verstehen. Das ist ja, also viel Inhalt passt da ja nicht so rein in so ein TikTok-Video. Hat es dann eine Partei, die sich auf ein Thema, so wie die AfD, ganz besonders konzentriert, schlicht auch ein bisschen leichter, oder auch das BSW, das sich auch auf ein Thema konzentriert, als eine Partei, die versucht, ganz viele Themen für ganz viele Bevölkerungsgruppen abzubilden?
Ja.
Ich glaube schon. Ich glaube, das liegt auch zum Teil natürlich auch an der Art, wie Social Media da funktioniert. Also der Algorithmus schlägt einem ja Sachen vor, die man mag. Möchte Klickzahlen, möchte Minuten generieren. Und dementsprechend, wenn man sich in eine politische Richtung begibt und dann regelmäßig deren Videos schaut, passiert das halt eben auch, dass man mehr davon vorgeschlagen bekommt. Und das ist natürlich der Vorteil, den wir als AfD vor allem auch zu Beginn hatten, dass wir Kernpunkte hatten und auch auf den hauptsächlich unsere Politik gesetzt haben und natürlich daraus dann Profit schlagen konnten, weil wir dann genau damit die Social-Media-Kanäle bespielen konnten. Ich glaube aber auch zu der Thematik davor, warum es denn überhaupt so attraktiv ist, sich darauf politisch zu engagieren, politisch zu informieren, liegt doch einfach an der nahezu Unmoderiertheit, die es auf Social-Media gibt. Also wir haben natürlich Also der Nachteil natürlich an den regulären Medien ist, da sitzt eine Redaktion hinter. Eine Redaktion versucht natürlich ja auch, das Ganze neutral zu sehen und ausgewogen zu machen. Wohingegen man aber auf Social Media wirklich nahezu ja jeden Content verbreiten kann und auch jeden Content sehen kann. Und ich glaube, dass da diese Unmoderiertheit auch so ein gewisser Reiz oder ein gewisser Anziehungsfaktor sein kann, weil eben auch mal Thesen gesagt werden können, wo gesagt wird, das darf man so nicht sagen, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das hat vor allem eben auch in den Zeiten von Corona, wo der Kontakt nach draußen weniger wurde und man sich mehr auf Social Media bezogen hat, glaube, da hat das einen kleinen Wandel verursacht.
Birgt aber natürlich auch die Gefahr, dass Sachen gesagt werden, die einfach Quatsch sind.
Selbstverständlich. Also es hat natürlich nicht alles nur Vorteile. Und man sieht auch, dass wirkliche Hasskommentare, die gehören nicht dahin. Das gehört nicht in den Diskurs. Aber ich sage mal so, es gibt natürlich immer gewisse Grenzen. Die sind nicht schriftlich festgelegt. Und man darf auch mal an die Grenze des Sagbaren rangehen. Von allen Seiten aus.
Ja, Meinungsfreiheit ist ja im Prinzip, dass man alles, was nicht vom Gesetz verboten ist, auch sagen darf. Ja. Ne? Da sind wir uns im Prinzip auch einig. Die Frage ist nur, ist es für eine Demokratie gesund, wenn Dinge gesagt und verbreitet werden, die objektiv falsch sind und damit Stimmung gemacht wird? Ne?
Na, wenn sie falsch sind, absolut, da muss man aufpassen. Wobei man natürlich auch sagen muss, bei Social Media ist die Gefahr recht groß, dass man mal sich verschießt sozusagen in die falsche Richtung, einfach aufgrund der Schnelligkeit des Ganzen. Aber da bin ich voll bei dir, dass Fake News natürlich reguliert werden müssen. Aber ich sag mal so, Meinungsfreiheit kann eben in jegliche Richtung ausgelegt werden. Das ist meiner Ansicht nach sehr gut bei Social Media. Und ja, man kann auch mal ausprobieren, in welche Richtung man die Grenzen verschieben kann. Das hat man gesehen, dass es scheinbar ja funktioniert hat in beiden Richtungen, seitens BSW, seitens AfD. Und ich glaube, dass das auch ein Zugewinn an Demokratieförderung ist, dass man wirklich alles sagen kann. Ob es produktivitätsfördernd ist, ist die andere Sache. Ob man da nicht lieber dann ins konstruktive Gespräch gehen würde, anstatt nur gegeneinander Thesen auszutauschen.
Aber Eddie und Annabelle gucken sich gerade groß an.
Ja, also meine Definition der Meinungsfreiheit ist, ich kann alles äußern, solange ich jemand anderem nicht wehtue, beziehungsweise nicht jemand anderen diskriminiere. Und das testet ja die AfD auf den sozialen Medien aus. Sie testet aus, wie weit kann ich mit Sprache gehen, um das salonfähig zu machen. Und dass das nicht korrigiert wird und kontrolliert wird, das ist die Gefahr hinter Social Media, dass das einfach in den Mainstream kommt. Wir haben Merz, der sagt, wir kriegen keine Zahnarzttermine mehr, weil Flüchtlinge unsere Plätze wegnehmen. Frau Alice Weil, die gesagt hat, Pascha und Kopftuchmädchen, das kommt alles in den Mainstream und das wird durch Social Media verteilt und nicht kontrolliert. Und das ist gefährlich, weil aus Sprache folgen Taten.
Aber wer soll es kontrollieren? Der Staat oder die Gemeinschaft derer, die Social Media nutzt?
Eigentlich ja, ist das so vorgeschrieben, dass wir ja, wie soll ich das sagen, wir haben ja schon Konzepte entwickelt, wo man moderieren kann. Was sind Fake News, was muss man moderieren? Und gerade Twitter, jetzt X, ehemals Twitter, umgeht das ja auch ganz gerne mal. Und da sieht man das ja ganz deutlich, wie Fake News und falsche Informationen viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn man dann das richtig stellt, dazu gibt es auch Studien, gibt es dazu viel weniger Aufrufe danach. Also Fake News verbreiten sich viel, viel schneller und viel, viel aggressiver als die Richtigstellungen danach.
Die größte Gefahr sind ja, glaube ich, die Sachen, wo man ein Stück der Wahrheit weglässt oder so sie nur halb darstellt. Was natürlich bei Social Media eine besonders große Gefahr ist, weil ich kann ja keinen riesenlangen Social Media Beitrag machen, indem ich eine Geschichte in allen Details darstelle. Was wäre denn Ihr Vorschlag, wie ich an junge Leute rankomme, wenn ich sage, eine TikTok-Nachricht oder so ein paar Zeichen auf Twitter, X, sind viel zu wenig. Wie komme ich an junge Leute ran und bringe ihnen komplizierte Sachverhalte bei?
Also ich finde, man muss halt wirklich einfach auf die Jugend zugehen. Das machen wir als Jusos auch manchmal. Wir haben mehrfach Veranstaltungen, die heißen Pizza und Politik zum Beispiel. In Oranienburg stellen wir uns dann da an die Skaterbahn mit ordentlich Pizza im Gepäck und dann können halt die Jugendlichen zu uns kommen, sich ein Stück Pizza nehmen, was trinken und auch mit uns dann ins Gespräch kommen. Und so kann man zum Beispiel auch fragen, was will die Jugend halt zum Beispiel. Da kann man zum Beispiel viel raus in Oranienburg jetzt, dass bei der Skaterbahn die Probleme, dass da irgendwie was neu gemacht werden soll oder so, dass das Graffiti mal weggemacht werden soll oder halt anders. Und ich finde, sowas muss man auch einfach weiter ausbauen. Jetzt nicht nur von der SPD, auch vielleicht bei den Linken oder bei der CDU. Ich weiß nicht, ob...
Wir haben schon... auch sowas. Wir haben ein Trinken mit Linken.
Das ist auch sehr cool.
Ja. Was trinken Sie denn?
Natürlich nur Wasser.
Okay. Na dann ist ja gut. Und wir als AfD haben auch so eine Sachen. Bloß bei uns kommt die Problematik dazu, wir können uns nicht immer am selben Ort treffen. Das haben wir anfangs versucht, ist darin geendet, dass bei 4 von 5 Lokalen nicht nur die Scheiben eingeschlagen wurden, sondern auch noch Bedrohungen durchgeführt wurden auf die Betreiber. Aber wir haben sowas grundsätzlich auch und sehen da auch einen deutlichen Zuwachs an Leuten, die da mal vorbeikommen und sich alles mal angucken wollen. Also ich bin da voll dabei bei dem Konzept. Es hinkt leider bloß an manchen Stellen.
Ja, man muss es halt viel, viel mehr ausräumen. Muss auch finde, da müssen auch einfach viel mehr Politiker einfach viel aktiver werden und viel mehr diese Sicht darauf bekommen, was die Jugend eigentlich alles bewirken kann. Was wir wollen, weil ich meine, wir sind die Zukunft von morgen und vielleicht sollte man sich dann auch einfach mal darauf fokussieren, was wollen wir, was wäre für uns interessant, dass man das noch mehr ausweitet dann sozusagen.
Über die konkreten Themen, was Sie wollen, will ich auch gleich noch ein bisschen ausführlicher mit Ihnen sprechen. Wir haben ja auch noch eine Menge Zeit. Aber bleiben wir noch kurz bei dem, wie ich überhaupt an die Menschen rankomme, an die jungen Leute. Also Sie haben jetzt Social-Media-Kanäle genannt. Sie haben gesagt, man kann da vor Ort stehen. Das sind ja Dinge, die gerade in der Kommunalpolitik sicherlich sehr, sehr gut funktionieren. Aber das Problem, was wir gerade bei dieser Wahl gesehen haben, ist, es sind bundespolitische Themen und die Bundespolitik kommt an die Menschen allgemein und an die Jugend halt auch gar nicht mehr ran. Was raten Sie denn Ihren Parteichefs? Was raten Sie denn einem Merz, Charlotte? Wenn der jetzt hier sitzen würde, der Friedrich Merz, und sagen würde, Charlotte, was soll ich machen?
Also an sich würde ich halt schon auf die Social-Media-Aktivität hintrauen.
Aber Friedrich Merz in Social Media?
Ja. also eigentlich ist es halt wirklich Jugendliche ansprechen. Und es ist nun mal so, dass wir auf Social Media sehr präsent sind. Und da ist es halt eigentlich wichtig und sag ich mal, man macht ein kurzes Video, hört ihr das an und dann macht man weitere Videos und wer dann wirklich Interesse hat, geht dann auf den Account und guckt sich diese Videos auch an, die vielleicht ein bisschen länger sind. Man muss dann aber ein gutes Willkommensvideo haben, sage ich mal so, was allen angezeigt wird. Oder eben, man braucht einen guten Spruch, womit man die Jugendlichen anspricht, dass sie auch mit einem reden wollen. Weil manchmal, man kennt es ja so, man steht jetzt draußen irgendwo am Bahnhof und die wollen dir Werbung andrehen und du gehst einfach weiter. Und da braucht man eben einen guten Spruch, sage ich mal so, dass die sich das auch wirklich anhören wollen und mit dir darüber diskutieren wollen. Und ich würde auch sagen, dass da gerade Jugendliche, also wirklich in unserem Alter, ich würde, glaube ich, eher zu Leuten in meinem Alter hingehen und mir das von mit denen darüber reden, anstatt Älteren.
Und das ist halt. Heißt auch das auch, Sie würden auch eher einem Politiker glauben, der zu Ihnen spricht, der in Ihrer Altersgruppe oder knapp drüber ist, als so einem alten Kerl wie mir?
Das möchte ich jetzt nicht so sagen, aber. aber es ist halt wirklich. Ich würde lieber angesprochen werden von Leuten in meinem Alter und ich würde mich dann auch angesprochen fühlen. Und lieber mit diesen Menschen kommunizieren, weil ich weiß, auf einer bestimmten Art und Weise verstehen diese Menschen mich besser als jetzt Leute in ihrem Alter zum Beispiel. Das ist, weil ich ja eben mit denen in der gleichen Generation lebe und die das Gleiche durchleben wie ich.
Welche Rolle spielen denn eigentlich die Eltern? Das Elternhaus, Sie haben es vorhin gesagt, Christopher, bei Ihnen, der Vater ist auch schon in die AfD gewechselt von der CDU. Okay, da sehe ich den Kurs ganz klar. Wie ist es bei Ihnen? Sind da auch die Eltern prägend gewesen?
Also tatsächlich war das bei mir andersrum. Also ich war eher prägend auf meine Eltern, einfach weil ich mich in der Zeit politisch engagiert habe, wo ich natürlich eine große Klappe hatte. Und dann gab es natürlich ordentlich Diskussionen am Essenstisch. So, und mein Vater, vorher SPD-CDU-Wähler, wählt jetzt links. Also ich habe den einmal umgedreht. ist natürlich nicht in jedem Haushalt so. Viele Eltern haben einen sehr großen Einfluss auf ihre Kinder und auf die politische Haltung. Das heißt, wenn man in einem Haushalt ist, der generell eher konservativ geprägt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man konservativ wählt, auch sehr hoch. Und da ranzukommen, da müsste man gerade die Eltern, die Themen der Eltern wieder ansprechen und die Jugend sozusagen dadurch beeinflussen. Und das ist halt aber nicht das, was die jungen Leute eigentlich wollen. Die Jungen wollen ja ihre Themen erfüllt haben und nicht unbedingt deren Eltern glücklich sehen. In dem Moment.
Bei Ihnen, Eddie, die Eltern schon Sozialdemokraten oder?
Nicht ganz. Also mein Vater ist CDU-Wähler, aber das Schöne bei ihm ist, man kann mit ihm auch diskutieren. Er sagt, solange du deine Meinung erklären kannst, mach, was du möchtest, solange du mir nahelegen kannst, warum du wo beigetreten bist. Ansonsten ist es schon so ein bisschen das Phänomen, dass ich in einer sehr sozialdemokratischen Familie aufgewachsen bin, aber ich wurde eigentlich nie mit Politik, war eigentlich immer, wenn ich dabei war, ich bin noch Einzelkind, war immer kein Thema am Tisch. Wenn, dann war ich immer der Mittelpunkt, wie war dein Tag so, wie war der Kindergarten, keine Ahnung, wie war die Schule. Und irgendwie habe ich dann aber selber für mich rausgefunden, das ist halt das, wo ich mich halt am wohlsten fühle und habe dann erst im Nachhinein, wenn man dann wirklich mal politische Diskussionen geführt hat mit Eltern, Großeltern zum Beispiel, das rausgefunden, dass die überhaupt auch Sozialdemokraten sind. Das war relativ offen bei mir zu Hause, aber ich finde, ich würde das jetzt mal als Glück bezeichnen, hat nicht jeder das Glück, dass die Eltern da so extrem offen bei sind und sagen, solange du die Meinung erklären kannst,
Wir reden eine Woche nach der Wahl mit vier jungen Leuten hier aus der Gegend. Annabelle von der Linkspartei, Charlotte, die sich bei der Jungen Union engagiert, Christopher, der bei der AfD aktiv ist und Eddie Juso, SPD. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben uns auf die Vornamen geeinigt und bleiben dabei. Vorhin haben wir darüber geredet, wie kommt man überhaupt an junge Leute ran mit politischen Themen. Jetzt lasst uns mal ganz direkt über die Inhalte reden. Gibt es ein Thema, wo man sagen könnte, hier in der Gegend, das ist das bestimmende Thema für junge Leute, oder ist es ein Sammelsurium von vielen?
Ich denke, es ist eine Kette von Themen. Also wir sehen es vor allem bei uns, bei unseren Zuläufern, dass die sagen, eins folgt auf dem anderen. Das sind Menschen, die vielleicht jetzt frisch in den Beruf kommen wollen, sehen dann, wie viel Netto vom Brutto übrig bleibt und sich dann die Frage stellen, wo geht denn das ganze Geld hin? Und dann führt das Ganze, die Geldpolitik, führt das Ganze hin zu Themen wie Migration beispielsweise, was ja doch ein großer Kostenfaktor ist. Dann kommt die Frage für die Jugendlichen, ich muss mir jetzt eine Wohnung holen, aber so wenig Geld. Das kommt vielleicht durch die Migration, aber auch vielleicht durch falsche Wohnungspolitiken. Ich glaube, das ist so eine Kette und diese Verzahnung macht es dann aus, was die Jugendlichen in der jetzigen Generation so politisch aktiv auch einfach macht. Wir hatten ja viel Politikverdrossenheit in den letzten Jahren und ich glaube, dieser Umschwung kam genau dadurch, dass jetzt ein Stein sozusagen den nächsten ins Rollen bringt und man sich dann von einem Thema aufs nächste bewegt.
Ja, also ich finde, so ein bisschen hast du ja schon recht, aber ich finde auch, dass das auch das große Problem ist jetzt, warum die Jugend vielleicht nicht mehr links wählt, ist halt vor allem auch, dass die Ampelregierung auch vor allem wenig, was sie macht, öffentlich macht. Und auch generell Regierungen, also bei der Ampelregierung war es jetzt extrem, wenn sie mal was gemacht haben, kam eigentlich das immer nur über Hinterwege das Schlechte ans Licht. Und da denken immer viele, nee, die wähle ich gar nicht mehr. Weil eigentlich sind für Jugendliche so etwas wie Themen wie Klimaschutz, Bildungspolitik, Wohnungspolitik eigentlich so fast mit die wichtigsten Themen, wo auch die meisten drüber reden können. Aber weil halt auch sich viele von der Bundespolitik beeinflussen lassen, auch auf Kommunal- oder Landesebene, denken halt viele, nee, Klimaschutz, die Grünen, nee, die haben jetzt hier so viel Scheiße gemacht, da gab es so einen großen Shitstorm über die wähle ich auf gar keinen Fall. Und im Endeffekt macht ja die Linke eigentlich auch genau das Gleiche mit Wohnungspolitik und mit mehr Geld. Also, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so vorwegnehme, aber so habe ich das auf jeden Fall auch mitbekommen. Da frage ich mich, warum wählt man dann nicht die Linke? Das ist auch so eine Frage, die ich mir auch immer dann stelle, oder die SPD.
Na gut, der Vorteil, den die AfD vielleicht hat, ist, dass sie an der Stelle noch nicht in Regierungsverantwortung war und leicht sagen kann, wir machen es besser. Beweisen muss man das natürlich immer erstmal. Ne? Dennoch, also ohne jetzt die Welt schöner reden zu wollen, als sie ist, aber als ich in ihrem Alter war, da war es nicht ausgemacht, dass ich einen Job finde, weil Deutschland in einer tiefen Rezession gesteckt hat. Wir stehen bildungspolitisch bei all den Problemen, die wir an Schulen haben, im Prinzip in der Welt nicht schlecht da. Wir sind eins der wenigen Länder, wo, wenn du einen Krankenwagen rufst, in 5 bis 10 Minuten einer da ist. Ich könnte diese Liste jetzt endlos lang machen, aber rein objektiv betrachtet geht es uns in Deutschland unglaublich gut. Warum sind trotzdem und jetzt auch die jungen Leute, die ja eigentlich die Zukunft sind, so wenig optimistisch?
Also ich würde tatsächlich noch viel, viel weiter auf lokalerer Ebene anfangen. Ich bin im Ortsbeirat und das, was ich von den jungen Leuten am meisten höre, ist, wir hätten gern einen Platz, wo wir uns treffen können. Etwas, wo wir gemeinsam miteinander reden können. Jemand, der uns zeigt, wie finde ich einen Job? Wie bewerbe ich mich auf eine Wohnung? Wie mache ich eine Steuererklärung? Und das Erstaunliche ist so, viele junge Leute machen sich jetzt Sorgen um die Rente. Also das denkt man nicht, weil das noch so weit in der Zukunft liegt. Aber darum, das sind die Sorgen, die den jungen Leuten auch auf den Herzen liegen, die Rente.
Das ist aber gut, wenn die sich darum Sorgen machen.
Ja, aber es ist auch traurig, dass sie sich darum Sorgen machen, weil eigentlich sollten sie ja im Jetzt leben, also den Moment genießen, dass sie noch jung sind und nicht übers Alter nachdenken und hoffen, dass sie nicht mit 70 in Rente gehen müssen oder noch älter sein müssten. Aber wie gesagt, auf lokalerer Ebene fängt es halt wirklich schon an mit, wo treffen wir uns? Gibt es Aktivitäten? Also wir haben in unserem Ort eine freiwillige Feuerwehr und das war's für junge Leute an Aktivität. Es gibt noch einen Fußballverein in der Nähe, aber selbst da ist nicht jeder willkommen und jeder hat auch nicht dafür das Geld, da einzutreten. Das jetzt auf die Migration zu schieben, ist für mich kompletter Schwachsinn, tut mir leid. Liegt einfach daran, dass nur wenn wir weniger Asylbewerber hätten, die Probleme nicht weggehen.
Ja, beziehungsweise wir würden möglicherweise andere Probleme bekommen. Ich meine, das kann man ja offen diskutieren. Gehen Sie mal in ein Krankenhaus und versuchen Sie mal eine Pflegekraft zu finden, die einfach nur biodeutsch ist, wie man so schön sagt. Da wird es dann auch schon schwieriger heutzutage.
Wobei, ich meinte das auch etwas anders. Ich meinte es da, wenn wir uns zum Beispiel mal ansehen, die Flüchtlingsunterkunft am Flughafen Tegel, auf dem ehemaligen Gelände, die kostet jeden Tag einen Betrag von über 1 Million Euro. jeden Tag. Und wenn man sich dann überlegt, man kommt jetzt ins Krankenhaus, dann sind da von 7 Schwestern, die anwesend sein sollen, nur 5 da, weil einfach zu wenig Personal da ist, weil zu wenig Geld da ist, fragt man sich dann, ist das Geld nicht an anderer Stelle vielleicht erstmal vorrangig wichtig, bevor wir, um uns überhaupt in die Möglichkeit zu versetzen, Leuten zu helfen, müssen wir uns ja erstmal selber helfen können.
Das Personal ist nicht da. Ja. In erster Linie.
Aber eben auch, weil finanzielle Anreize
Aber wir fehlen. Wollen ja gar nicht die Migration jetzt als politische Diskussion hier führen, sondern was die Jugend noch so bewegt. Und da ist Migration tatsächlich nicht auf Platz 1 von den Diskussionsthemen. Es ist Sozialpolitik ganz weit vorne. Und ich glaube, dass dieser Diskurs so weit in den Hintergrund gerückt ist, gerade auch in den Landesthemen. Und das ist eigentlich das Schlimmste daran, dass wir immer nur in den Nachrichten hören, Migration, Migration, Migration und nicht, was ist mit den Krankenhäusern, was ist mit den Schulen? Also das wird nicht mehr angesprochen.
Das hängt natürlich durchaus auch an den Parteien selbst, die,
definitiv.
Die ja ihre Themen setzen müssen. Also so wie es vor ein paar Jahren die Grünen bei der Bundestagswahl sehr gut geschafft haben, das Thema Klimaschutz als das zentrale Thema zu setzen, ist es der AfD jetzt gelungen, die Migration als zentrales Thema zu setzen. Beides hat sich ja objektiv gesehen gar nicht verändert. Das Klimathema hat sich nicht verändert, das Migrationsthema hat sich nicht geändert. Also liegt es ja ein Stück weit auch an der Wahrnehmung, die die Parteien auch schaffen.
Also da muss ich ganz klar sagen, also für mich ist es ganz klar, dass halt einfach Social Media, die AfD hat verstanden, wie man auf Social Media umgeht, wie man junge Menschen erreicht. Zwar mit wenig Meinung und viel Inhalt, dass man halt einfach so Mini-Sachen, so total groß werden lässt und tausende Videos dazu macht von ultra vielen PolitikerInnen, die einfach alle sagen, oder Maximilian Krah, der einfach Zitate raushaut wie Feministinnen sind alle hässlich und grässlich. Und wenn die dann sagen, ja, warum sind die denn so, dann da reicht ein Satz von denen und dann sagen alle, Mensch, ja, der hat doch recht.
Wobei ich glaube, da der Punkt Social Media, also danke übrigens dafür, für unsere Kompetenzzuschreibung in Social Media. Ich glaube, ein Punkt, der auch mit dem einhergeht, was ich am Anfang gesagt habe, ist, dass viele Jugendliche, die nur mal ganz offen waren und sich mal zum Beispiel die AfD angucken wollten, direkt zu befürchten hatten, dass gesagt wurde, ja, geh doch nicht zu den Nazis. Wir haben es auch in Corona-Zeiten gesehen. Wie schnell ist es passiert, dass jemand zu einem Corona-Schwurbler wurde, nur weil er sich mal gesagt hat, ist das denn jetzt überhaupt gerechtfertigt, die Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden? Und der Vorteil an Social Media
ist, die Frage habe ich sogar im Fernsehen gestellt und mich hat keiner dafür zum Corona-Schwurbler gemacht. Also die Frage konnte man schon stellen.
Natürlich, aber man sieht es ja eben, dass wie oft wird die Nazi-Keule gegenüber der AfD geschwenkt? Und das sehen wir eben auch bei jungen Mitgliedern, die sagen, sie können das in ihrer Schule, sie können es teilweise in der Familie nicht mal sagen, dass sie zu einem Stammtisch von der AfD gehen, weil das ansonsten bis dazu führen könnte, dass die Eltern sagen, gut, okay, du ziehst dir aus, das können wir nicht mehr so mitmachen. Und auf Social Media passiert das nicht. Auf Social Media kann man sich informieren und das ohne, dass mein Nachbar sieht, ich gucke mir jetzt gerade Content von der AfD an.
Aber da muss ich jetzt trotzdem auch bei Ihnen mal nachhaken, weil ja, Nazi-Keule, ich verstehe das. Aber öffnen Sie die Tür für die Nazi-Keule nicht selber als AfD ganz gut dadurch, dass Sie eben bestimmten Leuten die Hand reichen, dass Sie bestimmte Leute, die eben vorher beispielsweise in der NPD aktiv waren und nach wie vor die gleichen Sachen vertreten, bei sich in der Partei weiter dulden?
Da muss ich sagen, das kann es gar nicht sein. Da haben wir einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Genauso wie gegen auch alle Organisationen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen. Da haben wir einen eindeutigen Beschluss und der ist auch von Anfang an gültig. Wir nehmen keine Leute auf, die in der NPD Mitglied waren. Das kann sich jeder nachlesen und dementsprechend sollte jemand es verschleiern. Das kann in jeder Partei passieren, dass jemand etwas nicht angibt. Sobald das aber rauskommt, führt das zu einem Parteiordnungsverfahren und auch zum Parteiausschluss und auch aus gerechtfertigten Gründen.
Wenn die AfD mit ihren Themen offensichtlich zu jungen Leuten durchdringt, dann heißt das, dass die Flüchtlingspolitik ja ganz so uninteressant für die Menschen oder für die jungen Leute ja doch nicht sein kann. Wie ist denn das, wenn Sie jetzt in der Schule oder auf der Straße mit Freunden unterwegs sind? Redet man denn über sowas? Redet man darüber, was der jeweils andere wählt? Gibt es dann welche, die sagen, ja, Annabelle, du bist zwar bei den Linken oder Charlotte, bist bei der CDU, aber sorry, ihr habt keine Ahnung, ich will AfD. Passiert sowas?
Tatsächlich ja. Wir haben ja jetzt in der 11. Klasse auch relativ gute Anzahl an Freistunden ab und zu und auch mit unseren Freunden. Und gerade da kommt es dann auch jetzt zur Landtagswahl zum Beispiel, auch zur Europawahl kam es dazu, dass wir über Politik auch geredet haben und auch etwas lauter wurden zwischendurch, weil... Ja. Ja, in unserem Alter sind vielleicht noch nicht alle bereit, so ordentlich darüber zu diskutieren.
Das kriegen die Älteren auch nicht hin. Also ein Blick in eine Landtagssitzung. Und, egal. Sagen Sie mal, ja, wie ist das, wenn das dann lauter wird? Was sagt man sich dann?
Ich kann das jetzt nicht mehr Wort für Wort wiedergeben, aber es geht halt gerade um die Migration zum Beispiel auch. Eine Freundin von mir ist eben zur AfD auch sehr, sage ich mal, kompatibel. Und ist dann halt so, ja, man sieht ja auf TikTok immer hier und sexuelle Übergriffe von den Migranten und hier und da und die hocken ja nur rum und die arbeiten nicht richtig und die nehmen nur unser Geld. Und dann haben wir dann mal darauf angesprochen und meinten, ja, aber es sind ja auch Deutsche, die zum Beispiel vorm Gericht stehen mit sexuellen Übergriffen. Das sieht man aber nicht so. Es wird auf den sozialen Medien immer so ein bisschen verharmlost so und dann nicht so verbreitet wie das mit den Migranten zum Beispiel. Und natürlich machen die das, aber Deutsche auch. Und das ist halt der Unterschied. Also,
was sagt Ihre Freundin dann?
Ja.
Kann nicht sein.
Kann nicht sein, so ungefähr. Nee, also,
glaube ich dir nicht.
Trotzdem sind es ja immer noch die. Und da geht halt unsere Meinung ziemlich weit auseinander, weil es nicht nur die sind, sondern auch die Deutschen. Und man muss bei beiden eingreifen.
Letztlich geht es da ja um die Frage, zu lernen, zu differenzieren. Ja. Und nicht nur die Welt schwarz-weiß zu sehen. Alte Leute tendieren ja mal dazu zu sagen, früher war alles besser. Aber ich weiß, als ich richtig jung war, da konnten viele meiner Freunde auch nicht differenzieren. Ich selbst wahrscheinlich auch nicht. Ist das einfach was, was man möglicherweise auch erst lernen muss?
Ja, also ich würde da mal gleich anschließen. Ja, ich finde auch, was auch auf jeden Fall, also man muss es auf jeden Fall lernen, weil es fehlt ganz extrem Demokratiebildung in der Schule. Auch dieses kritische Hinterfragen kann kaum ein Mensch noch. So, die sehen alle einmal was bei TikTok, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, und sagen dann, ja, das passt. Aber ohne das einmal zu hinterfragen, egal ob es links oder rechts ist. Man sieht das und sagt in den meisten Fällen, ja, passt mir, nee, auf gar keinen Fall. Wir brauchen auf jeden Fall viel, viel mehr Demokratiebildung in den Schulen. Der PB-Unterricht muss eigentlich meiner Meinung nach um einiges gestärkt werden und auch verpflichtend sein, meiner Meinung nach, wie der Geschichtsunterricht, weil das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Weil zum Beispiel eine Freundin von mir hatte nicht mal jetzt mal die Chance, in der 11. Klasse PB zu machen. Und ich finde, da müssen wir auch eigentlich mal ansetzen, dass wir mehr so ein Verständnis bringen bei der Jugend, dass, was man eigentlich alles bewirken kann und dass es halt nicht nur ein Kreuz auf dem Blatt Papier ist und dass es nicht nur TikToks sind, die manche Leute machen, die man vielleicht, wo man vielleicht ein, zwei Aussagen toll findet, dass wir da halt mehr rein investieren sollen und sollten und weiter dran arbeiten sollten.
Interessant, dass Christopher von der AfD an der Stelle Ihnen zugestimmt hat und genickt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es genauso. Also als ich in der Schule war, ich bin 2017 schon mit dem Abitur rausgegangen. Da erinnere ich mich dran, im Politikwissenschaftsunterricht gab es die härtesten Diskussionen, die ich hier erlebt habe. Und ich mache Politik schon ein bisschen, da ist schon eine Podiumsdiskussion und ich kenne Landtagssitzungen. Das kommt da locker mit drauf an. Der Lehrer war selber Mitglied in der SPD, eine Klassenkameradin, die ist jetzt zusammen neben mir in der BVD. VV bei den Grünen, die andere war im Bundesvorstand der FDP-Jugendorganisationen und das waren die besten Diskussionen überhaupt und da hat man mal dann auch über den Tellerrand hinaus geschaut und hat dann eben auch richtig reflektieren können, ohne jetzt wegdriften zu können wie bei Social Media, was denn die anderen Parteien sehen. Und deswegen sehe ich auch, dass man über den Tellerrand hinaus schauen soll, dass man sich alle Seiten ansehen muss. Dieses Schwarz-Weiß-Denken führt zu nichts, aber das ist ja eben auch einer der Punkte, die Jugendlichen zu uns bringen, die Jugendlichen sagen, dass wieder diese Schwarz-Weiß-Sache ist, du darfst links sein, du darfst aber nicht rechts sein.
Aber Charlotte hat doch jetzt gerade ein Beispiel gebracht, wo sie ja gerade nicht schwarz-weiß sein wollte, sondern ihrer Freundin gesagt hat, sieh doch beide Seiten der Medaille und die war offenbar nicht bereit, beide Seiten der Medaille zu sehen.
Ja, natürlich, das ist aber auch, wie auch schon gesagt wurde, ein Reifeprozess. Ich war in meiner Jugend, waren vielleicht auch noch nicht ganz so bereit, da muss man teilweise hinkommen.
Muss ich jetzt ein bisschen pieksen an der Stelle. Ja. Heißt das auch, dass dann die AfD vielleicht auch öfter mal herausstellen sollte, welche positiven Wirkungen Zuwanderung hat?
Das machen wir auch. Es wird bloß immer gerne anders dargestellt. Mein Lieblingsbeispiel ist, das war ein Satz von mir, wo ich gesagt habe, wir wollen alle Ausländer raushaben aus diesem Land. Der Satz wurde gebracht. Das, was nach dem Komma kam, wurde nicht gebracht. Die illegal oder auf illegalem Wege eingereist sind. Und da ist das Problem, wenn man wieder nur die Hälfte zuhört, dann kommt man natürlich nicht auf die Punkte. Und man muss natürlich alles sehen und auch positive Punkte sehen. Das ist ganz klar. Aber man muss eben auch genau da die Nadelstiche setzen, wo es eben noch nicht gut läuft. Und wie Sie sagen, in Deutschland geht es grundsätzlich gut. Ja, da können wir glücklich drüber sein, da können wir stolz drauf sein. Aber man muss eben immer gucken, was läuft denn, obwohl es gut läuft, auch schlecht. Und da dann eben dran arbeiten. Und
können Sie verstehen, dass es nicht nur bei den Jüngeren, sondern auch bei den Älteren Menschen gibt, die sich Sorgen machen, die Angst haben vor der AfD, weil beispielsweise am Sonntag letzter Woche auf der Wahlparty der AfD. Da wurde gesungen und auch gezeigt, auch als Plakat millionenfach abschieben. Das sind dann natürlich deutlich mehr als die, die illegal gekommen sind oder die keine Aufenthaltsgenehmigung haben. Ne? Millionenfach abschieben heißt, ich schiebe Leute ab, die hier als Krankenschwester, Busfahrer oder sonst was arbeiten.
Absolut, das soll es nicht heißen, sondern es ist eben, dass auch die Zahlen der Illegalen, die wir abschieben wollen, dass die auch schon mittlerweile in den Millionen sind. Wir sind nicht mehr in dem Bereich, wo wir darunter sind, unter dieser Zahl. Klar, der Satz ist ein bisschen aufgebauscht. Und das darf aber auch eine Jugendorganisation einer Partei. Sie darf rebellieren, sie darf auch mal Sachen sagen, wo dann alle sagen, wo ist das noch im Bereich des Tagbaren? Und da müssen wir aber dann sagen, ja, wir stehen dazu, dass wir Abschiebungen wollen von illegalen Migranten, dass natürlich gut integrierte Menschen hier bleiben sollen und dürfen, klar. Auch das Asyl wollen wir nicht abschaffen. Wer vor Krieg oder Vertreibung flüchtet, soll hier in Deutschland gerne Schutz bekommen. Das ist gar keine Frage. Wir sagen aber, wer hierher flieht, dann seinen Pass wegwirft und dann 5 Wochen später über Umwege in sein Land zurückreist, um da mal Heimatbesuch zu machen und wieder herkommt, da sagen wir, das kann es da nicht sein, weil dann kann es ja nicht das Problem sein.
Jetzt merken wir, jetzt kommen wir in den Bereich, wo es auch ein bisschen wehtut, gerade ja. Neben mir Annabelle, atmet schon ganz schwer. Aber das sind natürlich, das sind Sätze, die verfangen leicht. Ne? Man kann sie, also ich will jetzt gar nicht sagen, ob sie richtig oder falsch sind, aber auf jeden Fall ist es ein Satz, den verstehe ich leicht. Und wenn ich jetzt jung bin, denke ich mir vielleicht, ne, der sagt eine klare Ansage. Was halten Sie dagegen?
Ich persönlich kenne ja die Wahrheit und das war also zu 80% Müll. Muss ich dazu sagen, diese Menschen, also es gibt keine legale Migration per se. Menschen, die auf der Flucht sind, haben einfach keine Pässe bei sich. Die kommen nun mal illegal hierher. Es gibt keine legale Migration. Punkt. Und das andere ist, die Menschen müssen dann zurückfliegen, um sich ihre Papiere zu besorgen, um dann wieder herzukommen, damit das alles legal wird. Und das ist diese Absurdität an dieser ganzen Migrationsdebatte.
Aber der Rückreise immer noch keine Pässe, komischerweise.
Aber ich möchte, wie gesagt, gar nicht auf die Migration gerade hinweisen. Und das ist natürlich genau das Ding. Es ist einfach. Es ist einfach, etwas auf ein Thema zu schieben, Probleme anzusprechen und sagen, das sind die Menschen, die daran schuld sind. Niemand ist gerne an seinem eigenen Versagen schuld. Wenn wir sagen, wir haben Bildungsprobleme und so, dann sagt man nicht, ja, das ist nicht unsere Schuld, das ist halt deren Schuld. Und das ist einfach. Es ist einfach unkompliziert, als wenn man einfach nur die Probleme anpackt und Lösungen sucht. Es ist einfacher, Probleme so zu beschreiben und dahinzustellen.
Aber nun stehen Sie bei Trinken. Jetzt stehen Sie demnächst bei Trinken mit Linken, mit jungen Leuten zusammen. Und dann kommt jemand und sagt so einen Satz, wie den Christopher eben gesagt hat. Haben Sie denn eine Botschaft, die genauso knackig und einfach ist, die Sie dagegen halten?
Probleme anpacken und nicht nur drüber sprechen. Ganz einfach. Und Lösungen finden. Und Lösungen gibt es gerade bei den Linken, in der Sozialpolitik. Wir haben ein super Konzept, um unser Bildungssystem zu reformieren. Ein super Konzept für Sozialwohnungen. Aber dazu muss man auch einmal sagen, die Jugend muss auch aus sich herauskommen und sich selbst engagieren.
Aber wir würden zum Beispiel ja auch gerne anpacken. Es wird ja immer gerne gesagt, die AfD behauptet immer nur, sie könnte es besser machen. Ja klar, wir sind bisher nur Oppositionskraft. Aber wir haben es jetzt bei der konstituierenden Sitzung im Thüringer Landtag gesehen. Uns wird ja nicht mal irgendwie versucht, eine Möglichkeit zu geben. Da ging es ja nicht mal um einen Ministerpräsidenten. Sonst wird ja nicht mal eine Möglichkeit gegeben, uns zu zeigen und zu zeigen, was wir alles können. Beispielsweise wird immer gesagt, wir haben nur Migration. Nein, wir haben auch Sozialpolitik. Wir haben Rentenpolitik. Wir sagen beispielsweise, wenn Familien ein Kind großziehen, soll der Staat eine gewisse Summe in die Rentenkasse dafür einzahlen, dafür, dass die Familien ihre Zeit geben und auch Verluste im Einkommen dafür in Kauf nehmen müssen.
Jetzt müssen wir,
solche Sachen können wir gar nicht umsetzen.
Gehen wir nicht zu sehr in die Details, weil sonst muss ich jetzt nämlich alle abfragen, was die jeweiligen Parteiprogramme noch hergeben. Und das hatten wir nun gerade wochenlang in den Wahlkämpfen. Aber nochmal die Frage, Charlotte, 16 Jahre CDU an der Regierung ist was man ja auch immer gerne plakativ entgegengehalten bekommt, wenn man sich, glaube ich, für die Union einsetzt. Ist das bei jungen Leuten, die 16 Jahre ja nicht so bewusst mitbekommen haben. Ist das bei jungen Leuten eigentlich auch ein Argument?
Nee, tatsächlich. Also habe ich jetzt auch noch nicht so gehört. Ja, wir, sage ich mal, werben dann mit unserem Wahlprogramm und sagen, also wir gehen ja auch auf die Jungen zu und reden dann mit denen und beantworten deren Fragen. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Aber man hat es ja jetzt zum Beispiel auch bei den Wahlen gesehen, dass CDU relativ weit unten ist. Und irgendwie dann nicht mehr so ganz vielleicht das hinbekommen hat, was die Jugend jetzt anspricht.
Also auch wenn ich nicht zu der Partei angehöre, kann ich auch nur sagen, eigentlich, warum die SPD vielleicht auch Erste geworden ist, ist halt auch, weil viele Menschen, die halt nicht die AfD wählen wollten, halt einfach taktisch gewählt haben. Die haben einfach gesagt, wir wollen nicht, dass uns diese Menschen, vorsichtig auszudrücken, regieren. Wir wollen, dass wir noch an Menschenwürde glauben. Und weil wir wissen, dass zum Beispiel die CDU oder auch leider die, oder auch die Linken, dass die es wahrscheinlich nicht schaffen werden, die Mehrheit zu bekommen, haben die meisten Menschen auch gesagt, gut, dann geben wir unserer Stimme der SPD, dass wir halt nicht von der AfD regiert werden.
Wo Dietmar Woidke eindeutig gesagt hat, entweder ich oder ja. AfD. Und ja. Damit hat er natürlich auch Angst geschürt bei vielen. Ja.
Aber das hat natürlich eben auch viele auch wieder zu uns gebracht, die gesagt haben, na, wie kann ich denn mein Vertrauen in eine Partei setzen, die dann einfach nur alle Punkte eigentlich über den Bord wirft und sagt, auf die Punkte kommt es uns gar nicht an. Wählt mal den Dietmar, damit die anderen Bösen nicht rankommen.
Naja, es kommt denen schon auf die Punkte an. Wir haben einfach gesehen, was Herr Woidke in den letzten Jahren einfach alles geleistet hat und wozu Herr Brandenburg auch gemacht hat. Und deswegen sagen sie, gut, wir mögen vielleicht die Punkte der Partei nicht so, aber wir wissen, er macht gute Arbeit, wir wissen, wofür er sich einsetzt und daher geben wir ihm die Stimme und dadurch auch der Partei. Aber sie haben einfach gesehen, wie gut er sozusagen unserem Land Brandenburg auch getan hat in den letzten Jahren.
Aber sie haben halt eben zum Beispiel auf unser AfD-Wähler gesehen, wie viel er eben noch nicht getan hat und wie viele Punkte geschönt sind. Beispielsweise die wirtschaftliche Stärkung Brandenburg. Ja klar, wenn ich mir Tesla in mein Bundesland hole und die eine gigantische Fabrik bauen lasse, natürlich stärkt das die Wirtschaft. Aber er sieht ja selber jetzt, dass er mit Elon Musk nicht ganz zufrieden ist, weil er der AfD eine Bühne bietet mit X. Also da muss man schon mal gucken, dann wirklich ins Detail, sind die Punkte denn jetzt auch wirklich standfest? Und das haben viele gemacht, die dann die AfD gewählt haben, weil sie gesagt haben, das ist alles Maskerade und das ist alles nur ein Schauspiel, nur um die bösen Blauen zu verhindern.
Ich habe im Vorfeld vor dieser Diskussion ein Interview gehört mit einem Jugendforscher, der gefragt wurde, ob denn die jungen Leute sozusagen aus Überzeugung jetzt die AfD gewählt haben oder aus Überzeugung irgendwas anderes wählen. Und der sagte, nee, die junge Generation von heute, die ist eigentlich gar nicht mehr ideologisch. Die wählt das, was sie gerade für den Moment für richtig hält. Da hätte ich gerne noch mal ein Wort von Ihnen, Ihre Wahrnehmung. Also wie viel gefestigte Ideologie ist dabei? Ich unterstelle mal, Sie vier werden jetzt Ihre Wahlentscheidung in den nächsten 2 Jahren zumindest wahrscheinlich nicht schnell überdenken. Aber bei Ihren Bekannten und Freunden, wie viel gefestigte Ideologie und wie viel Offenheit ist da?
Also ich habe wirklich Freunde in beiden Spektren. Einmal im Spektrum AfD und einmal Spektrum Sozial, Linke, SPD. Und tatsächlich liegt das wirklich immer an den aktuellen Themen. Zur Bundestagswahl damals haben viele FDP gewählt und Grüne, weil das einfach Thema war, Klimapolitik und was Neues mit der FDP, mit Finanzen, Investment, die haben sich halt gut verkaufen können. Und heute ist sozusagen, die von der FDP sind ja zur AfD gegangen und die von den Grünen zur SPD oder zur Linken. Und ich glaube, das ist wirklich sehr wandelbar, weil die jungen Leute sich noch nicht so festgefahren haben und sie gehen mit den Trends mit.
Ja, das kann ich eigentlich auch nur so unterstreichen. Die AfD hat halt die meiste Reichweite auch in den sozialen Medien und da wir das ja auch als Jugendliche mit am meisten benutzen, auch in unserer Freizeit, nicht vielleicht unbedingt als Informationsquelle, auch einfach mal, wenn man Langeweile hat. Und wenn da halt eine AfD die meisten Prozentzahlen hat, die meisten Follower hat, zum Beispiel, oder die meisten Abrufzahlen oder Aufrufe dann da, dann ist es halt wieder die Mehrheit, die das denkt. Und dann Jugendliche wählen halt, wie gesagt, wie du es gerade eben gesagt hast, einfach das, was jetzt gerade Problem ist. Vor 5 Jahren bei den Landtagswahlen waren es halt dann mehr die Grünen bei den Jugendlichen, weil da halt Klimaschutz gerade ein Riesenproblem war auch zum Beispiel.
Ja, also ich würde mich da euch beiden auch auf jeden Fall anschließen, gerade mit den, dass wir Jugendlichen dem Trend mitgehen. Das sieht man ja auf Social Media jetzt nicht nur in der Politik, sondern in jedem kleinen Kack, sage ich mal so, gehen wir Jugendlichen mit dem Trend mit, ob es jetzt die neue Handtasche ist, die jetzt gerade neu rausgekommen ist, oder eben in der Politik. Und das ist halt auch eben, ja, das, sage ich mal, Problem. Und eben die AfD, es ist ja nicht nur in den Social-Media-Bereichen hat die AfD eine gute Präsenz und eine gute Darstellung von sich selber, sondern auch an den Schildern, die an den Laternen hängen. Das hab ich dann gerade zur Europawahl mitbekommen, was dann, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, was dran hängt, aber irgendwie Europa gute...
Neudenken.
Ja, Europa Neudenken oder gute Schulwege für Kinder. Und das ist ja... Ich möchte ja später zum Beispiel auch, dass mein Kind sicher zur Schule kommt. Oder jetzt, die jetzigen Eltern möchten, dass ihr Kind gut zur Schule kommt. Und das ist ja so ein Punkt, das hört sich gut an, ja, mache ich. Und da standen noch mehr Sachen, wo ich wirklich sagen muss, es hat sich ansprechend für mich angehört. Manche lesen es ja dann auch nicht, das Wahlprogramm, und dann sehen sie nur die Plakate und dann denken sie, wähle ich, hört sich gut an.
dann ist schon ziemlich klar, an welchen Punkten jeder von Ihnen arbeiten muss, wenn Sie mithalten wollen mit dem jeweils anderen. Wir sind zeitlich am Ende. Ich könnte noch stundenlang Ihnen zuhören. Ich finde das unglaublich spannend, aber die Zeit ist leider rum. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und mitdiskutiert haben. Annabelle, Charlotte, Christopher und Eddie, alles Gute für Sie. Viel Erfolg für den weiteren Lebensweg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.